Ja, Klimawandel, ihr Lieben, ein sehr heißes Thema. Nicht nur, weil es immer wärmer wird, sondern, wie Raphael schon sagte, weil fast jeder in unserer Gesellschaft inzwischen dazu eine Meinung hat. Und ich nehme an, du, ihr habt auch eine. Und ich hoffe, dass wir diesen Morgen miteinander fröhlich, friedlich mal darauf gucken können, was im Handbuch steht. Up to date. Also, was brennt uns unter den Nägeln, welche Themen? Heute Klimawandel und dazu lesen wir zunächst mal einen Text aus der Bauanleitung. Und Gott sagt in 1. Mose 8, also schon ganz am Anfang der Bibel, Folgendes dazu, nachdem diese Sintflutgeschichte passiert ist. Gott sprach: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten, also das Denken und Fühlen und die Zielsetzungen des menschlichen Herzens, das ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, so wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist mal ein grundsätzliches Statement, das Gott da abgibt. Und zwar, nachdem es eine wirkliche Katastrophe auf dieser Erde gab, diese Sintflut, 1. Mose 8 hier nachzulesen. Das sagt Gott, wird sich nicht wiederholen. Das ist auch eine Glaubensaussage. Da muss man erstmal schlucken und sagen, okay, hat er recht, hat er nicht recht. Aber er sagt ja, was wird bestehen bleiben? Was wird Kontinuität haben? Der Wechsel von Hitze und Kälte, von Jahreszeiten, von Vegetationsperioden. Das bleibt eine schöpfungsgemäße Konstante. Vielleicht manchmal gegen alle Empfindungen und gegen allen Augenschein. Jetzt leben wir aber, und das wissen wir nun alle, in Zeiten, die mit sehr besorgniserregenden Berichten und Daten aufrütteln. Und ich denke, wir spüren es ja auch. Das globale Klima erwärmt sich messbar. Da müssen wir auch, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Seit dem Jahr 1900 verzeichnen Wetterstationen, habe ich zumindest nachgelesen, einen globalen Anstieg der Durchschnittstemperatur, das klingt wenig, aber ist viel, von 0,7 Grad. Und der Trend dieser Erwärmung setzt sich nach allen Prognosen fort. Man kann es ablesen an der Meerestemperatur, die immer mehr steigt. Wir hatten jetzt sehr, sehr viele Stürme, weil es eben so warme Meeresoberflächen gibt. Man kann den Gletscherschwund bewundern, wenn man in die Alpen fährt oder man nach Grönland reist. Man kann das Schrumpfen des arktischen Meereises nachvollziehen, das immer spätere Gefrieren von Flüssen oder von Seen, wenn sie überhaupt noch gefrieren, und auch das frühere Austreiben der Bäume. Der Frühling fängt früher an. Spürbare Veränderungen. Klimatische Verhältnisse wandeln sich auf unserem Planeten. Die sehr umstrittene politische Frage unserer Tage ist ja: Ist das menschengemacht? Haben menschliche Einflüsse das verursacht? Und das wird, wie gesagt, sehr heiß diskutiert. Und seht es mir nach, wenn ich dazu heute keine eindeutige Antwort geben möchte, weil ich finde, das ist schwierig. Da sind auf der einen Seite ja, wir nennen sie mal Klimaaktivisten, die sehen die Verantwortung sehr eindeutig und einzig bei Menschen, fordern entsprechende Maßnahmen. Und auf der anderen Seite, ja, stehen andere, die der Klimaveränderung attestieren, das habe es schon immer gegeben. Und da werden auch sehr viele geschichtliche, historische Bezüge dann hergeleitet. Und die Aufregung um das ganze Thema sei völlig unnötig. Zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns im Grunde. Und ja, was machen wir nun damit? Was sagt Gott eigentlich zu alledem? Gibt es für Christen überhaupt eine klare Linie? Kann man das überhaupt biblisch irgendwie herleiten, wie man mit so Veränderungen, die uns ja nun irgendwie betreffen, umgehen soll? Was vielleicht noch viel spannender ist, was lehrt die Bibel eigentlich über unseren Umgang miteinander, wenn wir so völlig gegensätzliche Ansichten und Überzeugungen zum Markte tragen? Und welche Rolle spielt eigentlich Gott als der Urheber, der Schöpfer, den wir vorhin besungen haben, wenn es um diese klimatischen Umwälzungen geht? Darüber würde ich heute Morgen gerne mal versuchen, mit euch nachzudenken. Und nochmal kurz, damit wir von den gleichen Begrifflichkeiten reden. Zunächst gilt es mal zu unterscheiden zwischen Klima und Wetter. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wetter, das sind kurzfristige Sachen. Also es regnet auch mal 5 Tage am Stück, es gibt einen Sturm, es gibt eine Hitzewelle, das alles ist Wetter. Klima ist die Gesamtheit aller Wetterereignisse über einen langen Zeitraum. Also ein Trend, der sich abzeichnet über sehr lange Zeiträume, die man messen, die man nachvollziehen kann. Wir Menschen waren zu allen Zeiten, seit Urzeiten vom Wetter abhängig. Früher noch viel mehr als heute. Ne? Also war es zu trocken, dann blieben Ernten aus und früher haben die Menschen gehungert, heute in manchen Gegenden leider auch noch. War es viel zu nass, ja, dann kam es zu Überschwemmungen, die Böden haben keine vernünftigen Sachen wachsen lassen, es war schwierig. Nun sind wir in der modernen Zivilisation unterwegs hier in Mitteleuropa und haben den großen Vorteil, dass wir den Einfluss des Wetters nicht mehr so stark spüren. Ja, wir brauchen Lichtschutzfaktor 50, okay, aber die Regale sind voll. Ne? Die Heizungen gleichen die Kälteperioden aus, wenn es mal kalt ist. Die Klimaanlage verschafft uns Abkühlung im Auto oder in der Wohnung, vielleicht habt ihr auch eine. Diese Vorteile stehen natürlich nicht allen zur Verfügung. Das wird uns in den Medien ja auch sehr stark erklärt. Gerade im globalen Süden, da leiden die Menschen viel, viel stärker unter Trockenperioden, dem Anstieg des Meeresspiegels, den man messen kann, oder unter diesen extremen Stürmen, ja, die immer wieder durch die Nachrichten gehen. Da ist viel Hunger aufgrund von Missernten. Menschen verlassen ihre Heimat, das war das letzte Mal das Thema, weil sie keine Lebensgrundlage mehr haben. Das sind also schon echte Probleme, die kann man nicht einfach nur wegwischen. Diese starken klimatischen Veränderungen haben also spürbare und oft sogar noch nicht mal absehbare Folgen. Was wird denn da noch kommen für unser Miteinander? Sie sorgen für Krisen, sie sorgen für Probleme, die uns schlussendlich dann doch alle wieder betreffen. Also, was sagt die Bibel dazu? Jetzt gucken wir da mal rein. Ein erstes, ganz simpel und banal: Gott macht das Wetter. Ist so. Im Buch Hiob, da setzen sich Menschen ja mit einer grundsätzlichen Fragestellung auseinander nach der Ursache von Krisen. In diesem Fall von Leid, von Krankheit, von Schmerz, von Verlust. Und dieser furchtbar fromme Mann, der von Gott selbst den Stempel kriegt, der ist eigentlich der frömmste Mann auf Erden, der ist von furchtbaren Schicksalsschlägen geplagt und man philosophiert jetzt darüber, woran liegt das denn? Wer hat denn Schuld daran? Wer ist denn der Verursacher dieser ganzen Misere? Und dann ist das Spannende in diesem Buch Hiob, dass sich am Ende Gott selbst zu Wort meldet und sagt: Leute, ich versuche euch mal was zu erklären. Ihr werdet es nicht alles verstehen, aber ich sage mal ein paar Sachen dazu. Und er sagt auch recht deutlich: Ihr lieben Menschen, wollt ihr mir Vorwürfe machen? Ist das jetzt euer Ernst? Wer bist du, Mensch, der du deinen Schöpfer kritisieren willst? Als Geschöpf Gottes bist du ja, und das sagt Gott dann, nicht mal in der Lage, das Wetter zu verändern, zu steuern. Wie viel weniger kannst du ermessen, was Gottes Beweggründe sind, Krisen oder Leid zuzulassen? Und dann sagt Gott einige spannende Sachen in Hiob 38, ich habe mal so ein paar rauszitiert, könnt ihr hier mitlesen. Gott fragt: Bist du das gewesen? Oder bist du da gewesen, wo der Schnee herkommt? Hast du gesehen, wo der Hagel herkommt? Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und den Weg dem Blitz und dem Donner, dass es regnet aufs Land? Wer hat die Tropfen des Taus gezeugt? Aus wessen Schoß geht das Eis hervor und wer hat den Reif unter dem Himmel geboren? Weißt du des Himmels Ordnungen? Bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, dass dich die Menge des Wassers überströme? Kannst du Blitze aussenden? Und so weiter. Könnt ihr mal nachlesen. Also Gott wird schon fast polemisch und sagt: Leute, lass uns mal vernünftig reden. Wer ist denn hier eigentlich derjenige, der die Sache im Griff hat? Gott macht das Wetter. Könnte man jetzt noch 100 Bibelstellen zitieren. Er schuf die Erde, er schuf den Kosmos, er schuf die Atmosphäre, er schuf die Sonne, das Meer und alles andere mit dazu. Also Gott ist Herr und bleibt Herr des Wetters. Und das sieht man dann in kleinen Geschichten. Ne? Der lässt mal gerade so einen Sturm aufkommen, wenn er ihn braucht, um diesen abhauenden Jona da zu stoppen. Braucht er nur einen Fingerschnips. Und wenn er es nicht mehr will, dann schreit Jesus einmal Ruhe und ein aufgewühlter See Genezareth gleicht einem ruhigen Spiegel. Und mit den Jüngern im Boot und mit Jesus bleibt uns eigentlich nur staunend festzustellen anhand dessen, was ist das eigentlich für ein Mann? Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Herr, dass ihm sogar Wind und Meer, also der See hier, gehorchen? Also, erstes Gesamtbild ist klar, Gott ist Chef des Wetters, Punkt. Und damit auch des Klimas, weil wir haben ja gerade gelernt, Klima ist die Summe von ganz viel Wetter. Wenn wir also ein Problem mit dem Klima haben oder mit dem Wetter, dann sollten wir uns am besten mal an ihn wenden. Jetzt macht die Bibel einige Geschichten deutlich, nämlich an extremem Wetter lässt sich Gottes Handeln erkennen. Die Sintflut haben wir eben schon mal erwähnt. Das ist schon ein ziemlich starkes Zeichen, wo Gott mittels Wetter oder Klima auf das Handeln von Menschen reagiert. Denn da heißt es ja, dass die Menschen böse waren und Gott entsprechend handelt. Aber auch bei den ägyptischen Plagen damals wird erkennbar, Gott benutzt Wetterphänomene, um Menschen zum Umdenken zu bewegen, sie mal zum Nachdenken zu bringen. Dieser krasse Hagel, eine von diesen 10 Plagen da in Ägypten, der zerstörte die Lebensgrundlage. Das war eine furchtbare Umweltkatastrophe, muss man sich nichts vormachen. Die komplette Vegetation, das Ökosystem war hinüber. Und das ausdrückliche Ziel dahinter, was Gott damit verbindet, ist ein Weckruf. Der Pharao als Stellvertreter dieses Volkes soll Israel, die Kinder Gottes, ziehen lassen. Und so mutet Gott seinem Volk Israel auch phasenweise Umweltkatastrophen zu, um sie zur Umkehr zu bewegen. Ich zitiere hier nur mal 2 aus dem Fundus. Er sagt zum Beispiel im Buch Haggai: Ich schlug euch, ihr Israeliten, mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit, aber keiner von euch hat sich zu mir bekehrt, spricht der Herr. Da merken wir die Intention, die Absicht dahinter. Was will Gott eigentlich? Oder in Jesaja 29: Vom Herrn Zebaoth wirst du, Israel, heimgesucht werden, mit Wetter und Erdbeben und großem Donner, mit Wirbelsturm und Ungewitter, mit Flammen eines verzehrenden Feuers. Also, ihr Lieben, Wetter sind Phänomene als Botschaft, als Mahnung, als Warnung. Gottes Wort, Gottes Absicht, Gottes Zielsetzung, nicht einfach in den Wind zu schlagen, sagen, ist mir wurscht. Ich glaube, heute tun wir sehr oft das ab, was die Leute früher so beim Wetter gedacht haben. Es gab ja an den Giebeln manchmal so Wetterschutz-Symbole, weil man Angst hatte. Die Menschen haben irgendwelche Beschwörungsformeln gesprochen, dass bloß kein Unwetter kommt. Vielleicht war das naiv. Vielleicht war es aber auch ein Stück Gottesfurcht. Vielleicht sollten wir zumindest mal drüber nachdenken, dass Gott sich mitunter solcher Mittel bedient, um noch gehört zu finden, um überhaupt noch respektiert zu werden, um ernst genommen zu werden. Zumindest kann man es in der Bibel so sehen. Und wenn ich dann Jesus höre, was der so ankündigt und sagt, dann ist das zumindest bedenkenswert. Er sagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein. Sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. O-Ton Jesus. Aber interessant auch an anderer Stelle sagt er Folgendes: Wenn der Südwind weht, dann sagt ihr, es wird heiß werden. Und so geschieht's. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr prüfen. Warum aber könnt ihr diese Zeit nicht prüfen? Wir können heute exakte Wettermodelle und Wettervorhersagen treffen, besser als jemals zuvor. Und mit KI wird es immer besser, länger. Aber verstehen wir Gottes Sprache noch? Ist das, was Gott dabei wichtig ist, bei uns überhaupt noch, kommt das noch an? Das ist ja im Grunde das, was Jesus sagt. Nehmen wir Gott hinter diesen ganzen Ereignissen noch wahr? Sind wir bereit, ihm zuzuhören? Jetzt kommt mal ein tröstlicher Punkt. Wer Gott vertraut, der ist bei jedem Wetter gut aufgehoben. Ihr könnt jetzt auch sagen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, ne, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Also Jeremia 17, gesegnet ist der Mann oder der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt, dessen Zuversicht, also der seine Hoffnung auf Gott setzt, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Natürlich eine Bildsprache, selbstverständlich. Aber interessant, diese Zusage Gottes stellt einen kausalen Zusammenhang her zwischen Gottvertrauen und irdischer Versorgung, dass es uns gut geht. Also wer sich auf Gott verlässt, der geht auch in Klimakrisen nicht unter, könnte man zu unserem heutigen Thema vielleicht einfach mal pauschal feststellen. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch von den Folgen extremer Wetterbedingungen betroffen wären. Natürlich sind wir das. Denken wir nur mal an die lieben Christen und Nichtchristen, die in der Flut vom Ahrtal betroffen waren. Das traf nicht nur die Atheisten, das traf alle, die da wohnten. Die waren allesamt betroffen und haben viele mit Sicherheit Sturm gebetet. Und das ist in der Bibel schon. Und der Elia musste eine Dürre ankündigen, 3 Jahre lang, kein Regen. Aber er selbst hatte auch drunter zu leiden. Er musste auch gucken, wo er seine Brötchen herkriegt. Und schließlich hat Gott sogar gesagt, geh ins Ausland zu einer Witwe, die wird dich dann durchbringen. Und so gibt es in den Psalmen ganz, ganz viele Stellen, wo uns großartige Szenen geschildert werden. Lest dazu vielleicht auch mal Psalm 107 zu Hause. Wie Menschen in Krisen ihre Hoffnung auf diesen Gott setzen und wie sie in der Folge merken, dieser Gott lässt uns nicht im Stich. Der bleibt bei uns und der schützt uns sicher, bringt uns ans Ziel. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel, dass Gottvertrauen sich immer auszahlt. Wir erleben also klimatische Veränderungen ganz genauso wie alle anderen Menschen auf diesem Globus. Aber wir glauben einen Gott, der denen Hilfe zusichert, die sich an ihn wenden, die ihm vertrauen, die sagen, Herr, du bist der Herr des Wetters, hilf uns. Jesus bzw. Gott verspricht in Jesaja 43, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist so eine innige persönliche Beziehung. Gott wird dich nicht im Stich lassen. Und dann sagt er es hier, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch die Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Zusage, Mutmacher. Extremwetter und Klimaveränderungen unterliegen Gottes Einfluss und Gottes Macht, ja. Aber wir als seine Kinder sind in seiner großen guten Hand und er verspricht uns, uns da durchzubringen. Kannst du ganz persönlich nehmen, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, traust du ihm das zu? Ist Gott für dich so real, zu sagen, jawohl, das ist meine Zuversicht, darauf will ich mich verlassen. Denn von wem wollen wir denn Hilfe erwarten? Wer soll uns denn in dieser ganzen Geschichte überhaupt noch helfen? Wer kann es denn noch ändern, wenn es bedrohlich wird? Deswegen, die Psalmen geben viele Antworten, unter anderem diese: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Also, wer Gott vertraut, ist bei jedem Wetter gut aufgehoben. Aber, und das ist auch wichtig und auch Thema, Gottes Schöpfung verdient sorgsame Pflege. Im Ursprung ist dem Menschen sehr viel Verantwortung für diesen Planeten mitgegeben und anvertraut worden. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in diesen Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Naja, das schließt natürlich unseren Umgang mit der Schöpfung in jeder Hinsicht ein. Umweltschonenden Ackerbau, Viehzucht ist auf jeden Fall Teil dieses Auftrages. Raubbau an der Natur und Missbrauch von Ressourcen eher nicht. Als Repräsentanten Gottes auf diesem Planeten tragen wir also Verantwortung für unser Handeln und auch die Folgen davon. Können wir nicht einfach Gott die Schuld in die Schuhe schieben? Nach dem Sündenfall gerieten ganze Ökosysteme ins Wanken. Das lässt zumindest vieles in der Bibel nahelegen. Die Erde unterliegt seither einem Verfallsprozess. Und er ist mit dem Niedergang des Menschen verknüpft. Paulus schreibt dazu Folgendes: Die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit. Diese Erde wird nicht ewig bestehen, sagt Gott. Die Schöpfung ist unterworfen ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt. Der Planet ächzt. Ja. Er leidet unter den Folgen dessen, was wir Menschen zum Teil mit ihm gemacht haben. Unser Umgang mit den Ressourcen der Erde verdient also durchaus diesen kritischen Blick. Beuten wir diese Schöpfung Gottes aus? Gehen wir verantwortungsvoll und nachhaltig mit ihr um? Oder wo missbrauchen wir das eigentlich? Zerstören, verpesten wir die Umwelt und die Atmosphäre und müssen uns dann mit den Folgen auseinandersetzen? Oder wie gehen wir eigentlich mit kritischen Substanzen um? CO2 und Co., da kennen sich andere besser mit aus. Und ungeachtet dessen, ob man das so einschätzt, dass der Klimawandel von Menschen verursacht ist oder nicht, das ist jetzt erstmal dahingestellt, fordert uns aber Gottes Wort auf jeden Fall dazu auf, pfleglich und behutsam mit diesem Planeten, mit der Natur, mit der Umwelt umzugehen. So viel an uns liegt, wo wir Verantwortung haben, sollten wir nicht fahrlässig in Kauf nehmen, dass unser Handeln diese Erde und ihren Bewohnern schadet. Wir machen mal einen kleinen Schwenk. Gott sehnt sich nach einem Klimawandel. Das meine ich natürlich jetzt indirekt. Das Klima zwischen Gott und Mensch, ihr Lieben, ist in der Kälte erstarrt. Seit dem Sündenfall lebt der Mensch eigenmächtig, distanziert von diesem Gott, seinem Schöpfer. Und Gott wünscht sich ein Ende dieser Eiszeit. Gott wurde selber Mensch. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er brachte Licht, er brachte Wärme in eine Welt voller erstarrter Herzen, die hart geworden sind, die von diesem Gott nichts mehr wissen wollen, die ihn maximal noch beschuldigen, wenn es ihnen nicht gut geht. Und Jesus veränderte die Atmosphäre. Er starb, er machte Versöhnung zwischen Gott und Mensch wieder möglich. Gott leidet unter diesem vorherrschenden Klima, das ihn ablehnt, das ihn ignoriert, das ihn einfach nicht mehr ernst nimmt. Und er lässt Leute wie Paulus in seinem Namen ausrufen und sagen, wir bitten an Christi statt, lasst euch bitte versöhnen mit Gott. Lasst den Klimawandel an deinem Herzen wieder zu. Vielleicht ist dein persönliches Verhältnis zu Gott nicht erstarrt, sondern eher überhitzt. Vielleicht verbrannt von negativen Erfahrungen mit diesen Christen, mit diesen Kirchen, mit diesen Gemeinden. Dein Glaube ist womöglich wie so ein ausgetrockneter Boden, ja, auf dem nichts mehr wachsen kann, weil er total ausgelaugt und überfrachtet wurde mit falscher Theologie, mit falschen Formen des Christseins. Gott will aber einen Klimawandel. Und er sagt so Sätze wie diesen: Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen, meinen Segen auf deine Nachkommen. Dieser Klimawandel ist definitiv Gott gewollt und Gott gemacht. Wenn einer an unserem Miteinander etwas verändern kann, dann ist es er. Und er bietet dir ein Leben in einem neuen Klima an. Einem Klima voller Liebe, einem Klima der Versöhnung und Vergebung, einem Klima der Gnade und der Barmherzigkeit. Du bist eingeladen, dich auf diesen Klimawandel heute Morgen hier einzulassen, sagen, jawohl, ich möchte in so einem Klima leben. Noch ein letztes, ihr Lieben. Ach so, da war ich ein zu langsam. Wir brauchen noch einen Klimawandel im Miteinander. Die Debatte über die Ursachen, über die Folgen des Klimawandels haben ja eines, glaube ich, aufploppen lassen. Wir brauchen einen Klimawandel im Umgang zwischen Menschen, weil wir es verlernt haben, auf das zu hören, was ein anderer sagt, was er denkt, und ihn darin erstmal zu achten, zu respektieren. Diese Fähigkeit, sich sachlich ohne Abwertung auseinanderzusetzen, drüber zu reden, ist an vielen Stellen vertrocknet, regelrecht eingegangen. Und stattdessen überschwemmen uns unendlich viele Nachrichten und Posts und soziale Medien, Messages, was auch immer. Die sind oft geprägt von einer großen Arroganz des Besserwissens. Einer Art von Lieblosigkeit, von Hochmut, ja, von Besserwisserei getränkt. Man hört einander nicht mehr zu. Man verurteilt sich gegenseitig und sagt, du hast ja keine Ahnung. Und dann sind wir Christen gefordert, auf das zu hören, was Jesus uns gesagt hat. Und ich erinnere einfach nochmal uns alle, mich selbst, daran. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht oder verurteilt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge oder den Balken im eigenen Auge, nimmst du nicht wahr? Natürlich, das Thema ist ein Aufreger. Und auch ja, es ist nicht völlig unwichtig und banal. Da kann man schon mal drüber reden. Aber ist es das wert, dass im Ringen um die richtige Interpretation von Messdaten, dass wir Menschen uns einander verachten? Lehrt uns die Bibel nicht stattdessen, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Während der Zeit des Neuen Testaments, da hatten die Christen auch so Aufregerthemen, ja, und man stritt miteinander, was ist denn jetzt wahr? Da ging es zum Beispiel um die Frage, ob es erlaubt ist, Fleisch zu essen, was vorher irgendeinem dieser ganzen fremden Götter da gewidmet, geweiht war. Die einen sagten, kannst du nicht essen, da machst du dich krank. Und die anderen haben gesagt, ach, ist doch alles Kokolores, die Götter gibt es doch gar nicht, kann ich doch essen, ist doch nur Fleisch. Zwei Lager taten sich auf und jedes Lager beanspruchte für sich zu wissen, was Gott will, was richtig ist. Und Paulus mahnt zur Mäßigung und er sagt, Leute, redet miteinander, verständigt euch doch. Und er schreibt, den Glauben, den du hast, den hab für dich selbst bei Gott. Sei deiner Meinung gewiss, schlaf ruhig drüber. Aber geht durch deine Erkenntnis, durch das, was dir so klar geworden ist, der Schwache, also jemand, der vielleicht nicht so stabil und fest im Glauben ist, zugrunde, ein Bruder oder eine Schwester, für den doch auch Christus gestorben ist. Damals, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, dann will ich lieber niemals mehr Fleisch essen, damit ich nicht meinen Bruder zu Fall bringe. Wenn die Diskussion um den Klimawandel Menschen davon abhält, Christen zu werden, na, da werde ich nie wieder über den Klimawandel reden, ist mir doch wurscht egal. Darum geht es doch nicht, ihr Lieben. Letztlich geht es nicht darum, in solch einer Frage Recht zu haben, sondern andere mit meiner Erkenntnis eben nicht zu Fall zu bringen. Das ist hier der Aspekt. Die Frage also, wie wir klimatische Veränderungen zu beurteilen haben, ist wahrhaftig nicht heilsentscheidend. Als Christen dürfen wir einander einfach in einem Klima des Respekts, der Demut und der Liebe achten und einander begegnen. Also, egal wie sich die Welt, die Gesellschaft und das Klima auch ändert, Gott bleibt derselbe. Halten wir das fest. Der hat die Welt geschaffen und er hat auch das Geschehen auf diesem Planeten bis zum Ende in seiner Hand. Und gemäß seiner Aussage hat die Erde eben keine Zukunft, keine ewige, sondern Gott wird sie einst neu machen und alles auf Anfang stellen. Und in dieser neuen Welt Gottes wird es diese Klimaschwankungen wohl nicht mehr geben. Zumindest wird davon nichts berichtet. Wir können und müssen hier nicht diese Welt retten. Das hat bereits ein anderer gemacht. Und er wird uns auch durch sämtliche Veränderungen gewiss und sicher ans Ziel bringen. Ich wünsche euch getroste Zuversicht, Gelassenheit in dieser Frage, ohne dass man die Augen vor den Wirklichkeiten verschließt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns in solchen Fragen zumindest Hilfestellung gibst, wie wir damit umgehen können. Wir ringen immer um Wahrheit. Wer hat Recht? Aber vielleicht ist das am Schluss gar nicht ganz so entscheidend. Danke, dass wir aber wissen, richtig ist, du hast diese Welt geschaffen, du hältst sie in deiner Hand, du bringst sie ans Ziel und du willst ein Klima zwischen dir und uns, das von Liebe, Versöhnung, Gnade, Barmherzigkeit, Geduld geprägt ist. Und du bietest es uns an, wir können es jederzeit annehmen. Du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich wünsche mir, dass dieses Klima unter uns sich breit macht, dass wir in solchen strittigen Fragen vernünftig und sachlich miteinander reden können, ohne am Schluss wissen zu müssen, wer hat denn jetzt recht. Danke, dass wir uns trotzdem annehmen können und dass du uns auch angenommen hast, obwohl wir so ganz anders sind als du. Du hast uns lieb und du möchtest mit uns leben. So danke ich dir für diesen Gottesdienst und bitte dich, mach uns weise und empfindsam und achtsam im Umgang miteinander, auch wenn es um solche schwierigen Fragen geht. Amen.